Die neuen Werke, 1. Timotheus 5, die Verse 17 bis 25. Paulus schreibt, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Die Hände lege niemandem zu bald auf. Habe nicht Teil an fremden Sünden. Halte dich selber rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie hernach offenbar. Desgleichen sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbar. Und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Die guten Werke sind offenbar. Ist da ein guter, ein starker, ein wichtiger Satz, den würden wir so von uns nicht sagen, aber von anderen sagen wir's. So wie es der Paulus sagt, die guten Werke einiger Menschen, die sind zuvor offenbar. Wo Menschen an Jesus Christus zum Glauben kommen, da geschieht etwas, da geschieht Veränderung. Im 2. Korintherbrief 5,17 fasst das Paulus zusammen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Hier in diesem Abschnitt, die neuen Werke, ist Neues geworden, wird Neues benannt, und zwar im Verhältnis zueinander. Das ist ja besonders wichtig. Besonders wichtig. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass in mir, dass ich etwas Neues mache, sondern dass unsere Verhältnisse, die Gemeinschaft, das Miteinander, in dem wir leben, dass das sich verändert. Denn das ist oft das schwierigste Gebiet, dass Neues wird. Angefangen von unseren ureigensten, engsten Verbindungen in der Ehe, in der Familie, bis hinein in unsere Nachbarschaft und was es da alles gibt. Da entsteht ja so viel Schwieriges draus. Und man wundert sich oft, aus welchen Kleinigkeiten das herausgeschieht. Erzählt mir eine Familie so im Gespräch, ja, wir wohnen ziemlich nah neben dem anderen Haus und oben lebt eine alte Dame. Und diese alte Dame, die hat in ihrem Zimmer Deckenstrahler. Und diese Deckenstrahler, die stellt sie so, dass sie nicht direkt ihr auf den Tisch leuchten, sondern die hat sie gedreht oder drehen lassen. Selber ist sie sicher nicht hinaufgestiegen. Und jetzt leuchten die seit einigen Wochen die ganze Zeit in unser Schlafzimmer. Also Kleinigkeiten, gell? Die Deckenlampen vom Nachbarhaus, die sind so gestellt, die alte Dame merkt das überhaupt nicht. Sie will es nur nicht direkt auf dem Tisch haben, dass sie dem Nachbarn ins Schlafzimmer zünden. Da kann ein Riesenstunk draus werden. Eine Riesenfehde mit so Kleinigkeiten fängt das an. Es ist ja gar nicht gesagt, dass wenn ich die Dame dann, wenn ich zu ihr sage, entschuldigen Sie, aber Ihre Deckenlampen, die strahlen uns direkt ins Schlafzimmer, dass sie sagt, oh Entschuldigung, ich drehe sie anders. Das kann ganz anders kommen. dass unsere Beziehungen wieder gelingen. Das ist etwas vom Wichtigsten in unserem Leben überhaupt als Christen. Da muss es ansetzen, da muss Neues werden. Wir haben es letzte Mal gesagt und diesen Satz wiederhole ich noch einmal, weil er mir immer öfters entgegentritt, dieser Tatbestand. Wo du als Christ, wo du Jesus vertraust und mit ihm leben willst und wo du mit einem anderen Menschen unversöhnt bist, in irgendeinem Streit lebst, egal aus welchem Grund, egal ob du recht hast oder nicht recht hast, da wächst nichts weiter. Da kann man ganz sicher sein, da wächst nichts weiter. Das ist wie ein kalter Frost über alles. Die neuen Werke, dieses neue Miteinander, da setzt das an und da beginnt das. Besonders heikel das Verhältnis zu solchen, die das Sagen haben. Und um das geht's hier. Erste Überschrift, füreinander sorgen. Paulus nimmt eine Gruppe in der Gemeinde in den Blick, die immer im Blick ist, aber nicht unter diesem Blickwinkel. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher ehrenwert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Die in der Gemeinde das Leitungsamt haben, den anderen wert halten, ihn hochachten. Das ist ein Thema, das zieht sich durch die ganzen Briefe des Apostels Paulus und seine Briefe sind ja gemeindeordnende, gemeindegründende Briefe. Zum Beispiel Philipper 2, Vers 3. Tu nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern, und jetzt kommt diese Grundlage, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist ja, wenn man es so sagen will, die Ursünde. Ich achte mich höher. Ich bin von mir überzeugt. Wie heißt es in diesem Lied? Erst komm ich und dann komm ich. Alles dreht sich nur um mich. Das ist nicht das Neue, das ist das Alte. Das kann jeder auch automatisch. Neu ist, wenn sich hier in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Verhalten sich was ändert und der andere für mich in den Blick kommt, dass der mir wichtig wird. Wenn wir von den neuen Werken reden, so wie Paulus diesen Abschnitt abschließt, wir denken bei Werken automatisch immer an das, was man tut. Wörtlich heißt das im griechischen Werke das Aufgepflügte. Wirken, aufpflügen. Werke tun, etwas aufpflügen. Das ist noch nichts Fertiges, sondern da muss erst etwas gesät werden und etwas wachsen. Wir denken immer gleich an die Hände und Füße. Die Bibel hat den Boden im Auge. Wie heißt es? Mache mich zum guten Lande, wo dein Samenkorn Früchte trägt. Das ist schon einmal ein erster, ganz wichtiger Satz. Die Werke, das ist nicht das, was ich tue, sondern das ist, was der Geist Gottes in meinem Leben wirken kann. Weil er in mich hineinsät und dann lass ich wachsen. Das, was wir in der Regel Werke nennen, nennt Paulus immer wieder die Früchte. Können wir das mal aufzählen? Galater 5, Vers 22, sollten wir schier auswendig können. Die Frucht des Geistes ist jetzt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht, es steht nicht die Früchte. Das Erste, das Entscheidende ist die Liebe. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Und aus dieser Liebe kommt alles andere. Ohne die Liebe wäre es nichts. Das sind jetzt 9 Worte, was Paulus hier beschreibt. Die Frucht Liebe. Ich übersetze jetzt ganz wörtlich, damit wir einmal sehen, was gemeint ist. Liebe heißt ganz wörtlich, jemand herzlich willkommen heißen, sich für jemand einsetzen. Das heißt Liebe, biblisch Agape. Jemand herzlich willkommen heißen, sich für jemand einsetzen. Das Zweite, die Freude. Jemand freudig begrüßen und alles Gute für ihn tun. Es geht immer um diesen Begriff eigentlich der Gastfreundschaft. Ich begegne jemand. Herzlich willkommen heißen, freudig begrüßen, Friede. Jemand mein Herz zuwenden, Frieden tun. Geduld, einen langen Atem haben mit dem anderen. Güte, ganz wörtlich, nein, Freundlichkeit kommt jetzt, Freundlichkeit, dem anderen alles gönnen. Die Güte, dem anderen zum Wachsen, zum Entfalten helfen. Treue, dem anderen trauen, etwas anvertrauen. Sanftmut, keine Ellbogen einsetzen. Wir sagen, sich nicht durchboxen. Und schließlich Enthaltsamkeit, sich nichts mit Gewalt nehmen. Merkt ihr, was das heißt? Das sind jetzt nicht Taten mit den Händen, sondern das ist zunächst ein neues Denken, ein neues Wollen, mit dem ich dem anderen gegenübertrete. Liebe, ich heiße dich herzlich willkommen. Freude, ich nehme dich auf. Friede, ich tue den ersten Schritt auf dich hin. Geduld, ich gehe dir nach, auch wenn du andere Wege gehst, die mir nicht passen. Freundlichkeit, ich gehe mit dir. Güte, ich stehe dir zur Seite. Treue, ich lasse dich los in deinem eigenen. Sanftmut, ich trage mit. Und Enthaltsamkeit, ich denke mit dir und für dich. Das alles ist der Boden, aus dem dann das Tun automatisch kommt. Automatisch kommt. Übrigens, wenn wir es genauer anschauen, es sind 9 solche guten Böden, 9 aufgepflügtes. Das entspricht genau der Kette der 10 Gebote. Man kann das genau im Gleich setzen. Ein Gebot fehlt, welches? Welches Gebot fehlt? Bitte? Du sollst den Feiertag heiligen. Dieses Gebot wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Das ist ein Gebot, das ganz besonders an Israel und seine Gottesbeziehung gebunden ist. Aber diese 9 Früchte des Geistes, wenn wir es einmal so sagen, diese 9 Früchte entsprechen den Geboten. Das wirkt der Geist in unserem Leben. Und aus dem, dass ich mich so dem anderen zuwende, ich heiße dich herzlich willkommen, ich begrüße dich, ich bin versöhnungsbereit, ich habe einen langen Atem mit dir, ich bin ohne Neid auf dich, ich helfe dir zu deiner Entfaltung, ich habe Zutrauen zu dir, ich setze nicht meine Ellenbogen ein, ich will mich nicht durchsetzen und ich nehme mir nichts mit Zwang. Aus dem kommt dieses Verhältnis der Brüderlichkeit. Seht, wie haben sie einander so lieb. Denken wir immer dran, das hat Jesus gleich am Anfang immer wieder betont und er sagt es am Schluss noch einmal ganz eindringlich zu seinen Jüngern, Johannes 13, 34 und 35, was steht da? Ha! Wenn man es nicht weiß, muss man es aufschlagen. Wir haben ja die Bibel dabei. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Und jetzt kommt ein entscheidender Hinweis. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr das rechte Glaubensbekenntnis habt. Nein, dass ihr Liebe untereinander habt. Dass ihr Liebe untereinander habt. Wie wir Christen miteinander umgehen, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander in unseren Gemeinden sind, das ist das erste Evangelium für die Weltleute. Das erste Evangelium für die Weltleute. Seht, wie haben sie einander so lieb. Lang bevor wir predigen, lang bevor wir ein Bekenntnis ablegen, lang bevor es um die Lehre, um den biblischen Wortlaut geht, geht es um dieses, ich würde einmal sagen, große Fischernetz der Liebe. Um Menschen einzuladen, um sie anzulocken. Wir können jetzt anfangen aufzurechnen, was da alles bei uns im Argen liegt. Das wird uns sicher nicht so schwer fallen. Wie schwierig das oft ist. Wie schwierig das oft ist, den anderen zu lieben. Denn auch wir geben einander zum Tragen. Deshalb dieses Grundgebot, Paulus schärft das noch einmal ein, einer trage des anderen Last. So werdet ihr dieses Gesetz Christi erfüllen. Er ist ganz nüchtern, ganz nüchtern. Wir geben einander zu tragen. Das tun wir. Wir geben dem anderen zu tragen mit unserem Verhalten. Oft merken wir das gar nicht. Wenn man da aufeinander zugeht und da stehen drei und der eine ist mir besonders vertraut und sympathisch und den begrüße ich und die anderen zwei, ja, die stehen halt daneben. Das kann so schnell verletzen. Ich meine das gar nicht so. Ich meine das nicht so. Aber der andere ist darin verletzt. Wie bin ich gar nichts wert? Nimmt er mich nicht wahr? Oder mit unseren Worten oft so schnell dahingesagt. Das Einüben dieser Liebe, dieser Früchte des Geistes. Diese neue Gesinnung. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, erneuert euch, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Eigentlich eures Willens. Wisst ihr, den anderen zu lieben, wirklich auf ihn zuzugehen, auch in der christlichen Gemeinde, das muss man wollen. Das muss man wollen. Wir verwechseln immer und halten Liebe für ein Gefühl. Das ist es auch. Schön, dass es das gibt. Das wird übrigens bestimmt durch bestimmte Hormonausschüttungen, ob der stärker oder schwächer ist. Dieses Gefühl ist herrlich. Das Liebe ist auch ein Gefühl. Das spricht die Emotionen an. Aber ist nicht nur Gefühl, sondern Liebe ist Wille. Liebe ist Wille. Wir merken das schon bei unserem deutschen Sprachgebrauch. Es ist die gleiche Wurzel. Leiden und lieben. Wir Schwaben, wir haben das, kein junger Schwabe würde zu seinem Mädel sagen, ich liebe dich, die ist viel zu geschwollen, ich kann die leiden. Und darin wird es deutlich, was Liebe ist. Liebe ist, ich will dich. Ich will dich. Auch wenn du mir gar nicht so sympathisch bist. Aber ich will dich. Du bist mir Bruder und Schwester, weil du glaubst an denselben Herrn und wir sind in einer Gemeinde. Liebe ist Wille. Liebe kann man lernen. Das kann man lernen. Der andere mag mir Mühe machen. Aber dass ich mich zum Beispiel mal drauf einlasse, mit ihm zu reden, ihm Zeit zu geben, mal einzuladen und dann ganz vorsichtig mal den Hintergrund zu sehen, warum er immer so schnell verletzt ist. Warum er oft so rechthaberisch ist, das hat alles Wurzeln in unserer Lebensgeschichte. Und wenn ich den anderen verstehe und ihm zuhöre, dann wächst diese Nähe zu ihm. Liebe wächst aus dem Kennenlernen. Das muss ich wollen. Das muss ich wollen. Wir haben die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei Gemeindefreizeiten. Viele von euch waren sicher schon auf Freizeiten. Man kennt sich so das ganze Jahr, man kennt sich schon lange in der Gemeinde und dann ist man mal 14 Tage, Tag für Tag zusammen. Angefangen vom Frühstück bis abends, das Abendprogramm ist, da lernt man einander ganz anders kennen. Da entstehen Verbindungen zueinander, die hätte man vorher gar nicht für möglich gehalten. Wir lieben so wenig, weil wir so wenig Gemeinschaft oft haben. Wir haben zu wenig Gemeinschaft. Unsere indischen Brüder und Schwestern, für die ist das ein Grundbedürfnis. Die haben erstens schon viel länger Gemeinschaft im Gottesdienst, am Sonntagmorgen. Für uns als Deutsche ist das zuerst eine Glaubensprüfung. Das beginnt um 9:30 und dann geht es erst einmal, dass man eine Stunde lang wird da gesungen, dann werden Zeugnisse gegeben und dann so gegen 11 beginnt die Predigt und die Predigt, die dauert rund eine Stunde. Und dann ist schon 12, wir sind schon 2,5 Stunden zusammen und dann kommt ein ganz wichtiger Teil des Gottesdienstes. Dann kommt nämlich das Opfer. Und das ist nicht anonym, dass man da rausgeht und schnell was da in die Opferbüchse steckt, sondern jeder kommt vor. Und der Pfarrer steht vorne. Und da hat er einen großen Teller, beziehungsweise der Helfer, der neben ihm steht, und da wird das Opfer draufgelegt und er spricht über jedem ein Segenswort. Das dauert. Wenn wir die Mitarbeiterkonferenz haben mit so 3000 Mitarbeitern, das dauert eine Dreiviertelstunde. Aber das ist eine ganz persönliche Gemeinschaft, auch mit dem Opfer. Und dann kommt noch einmal ein Schlussteil, also so 4 Stunden ist der Regelfall. Das ist Gemeinschaft. Und anschließend an den Gottesdienst ist für alle das Essen vorbereitet. Natürlich ist das in Indien leichter als bei uns. Da braucht es einigen Aufwand schon mit dem Geschirr und alles. Dort sind diese großen Blätter von den Teakbäumen oder von Bananenstauden, Und da sitzt man auf dem Boden und das Blatt vor einem und dann kommt der Reis drauf und das Curry und Gabel und Messer hat man bei sich wie den Fingern. Und das geht also ruckzuck, da muss man nicht so riesig vorbereiten. Aber wir sollten das wieder lernen. Liebe will Gemeinschaft mit dem anderen und da wächst das. Lass das in unseren Gemeinden und Gemeinschaften bis hinein in unsere Hauskreise. Wir wollen das einüben. Liebe muss man wollen. Liebe muss man wollen und Liebe muss man lernen miteinander, gerade in dieser Gemeinschaft. Für mich ist das eines der ergreifendsten Worte, wenn Jesus sagt vor dem Abendmahl, mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu halten. Und wenn man jetzt dieses mit euch anschaut, was da für Schlawiner dabei sind und wie er das schon vorausweist und dem Petrus gesagt hat, du wirst dich verschwören, dass du mich nicht kennst. Der Judas wird ihn verraten. Der Johannes, der Lieblingsjünger, wird alle Scham ablegen und nackt aus dem Garten Gethsemane abhauen. So ist das. Aber mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu halten. Jesus wollte. Es war sein Wille. Und daraus ist diese Liebe gewachsen. Diese neue Gesinnung, dieses neue Wollen. Es gilt hinein in unsere persönlichen Beziehungen. Die allermeisten Ehen brechen an der Stelle, wo man Liebe für ein Gefühl hält. Und das ist auch am Anfang so, verliebt sein. Es ist gut, dass die Gefühle hier zueinander treiben, aber Liebe ist mehr als Gefühl, Liebe ist Wille. Ich sage das noch einmal so lapidar, Gefühle wechseln. Gefühle wechseln. Und man kann ganz gewiss sein, diese erste Verliebtheit, die uns in den ersten Monaten, vielleicht sogar Jahren in der Ehe, ein gutes Stück weit trägt, die ist herrlich, aber das wird nicht so bleiben. Sondern ich muss den anderen wollen. Ich will bei dir bleiben, ich will mit dir leben, ich will dich annehmen in deinen Eigenarten und Unarten. Ich will geduldig sein mit dir. Das ist eine Willensfrage, nicht eine Gefühlsfrage. Jetzt füreinander sorgen, solche Liebe leben, gerade gegenüber denen, die ein Leitungsamt haben. Das nimmt der Paulus hier als Spezialfall. Ihre Last sehen. Ich will jetzt gar nicht vom eigenen Erleben so viel reden, aber wisst ihr, ihr könnt euch das ja selber vorstellen, dass das nicht einfach ist. Ihr seid jetzt, schätze, 150 Leute und ich stehe allein da vorne. Ihr schaut alle auf mich. Ja, da kann man verlegen werden. Ich habe früher viel bei Studenten die erste Predigt abgenommen, also wenn sie zum ersten Mal gepredigt haben. Im Studium, da läuft das alles, da sitzt man im Seminar, in den Vorlesungen, aber jetzt standen sie zum ersten Mal in ihrem Leben vor einer Gemeinde. Die haben sie alle angeschaut. Da war eine Studentin, die war sehr selbstbewusst, auch sehr klug in ihrem Studium. Und ich habe da schon gemerkt, wie sie vor dieser Gemeinde stand. Es war gar keine so große, wir haben eine kleine ausgewählt. für die erste Predigt waren so 50, 60 Leute. Und sie hat schon sehr gezittert beim Anfang, hat es aber durchgebracht. Und dann ging sie auf die Kanzel und wir haben das Lied gesungen und sie ist niedergekniet zum Kanzelgebet, so wie das sich liturgisch gehört. Die Kanzel war sehr hoch, also sie war nicht mehr gesehen. Und wir haben das Lied fertig gesungen und nichts geschah. Ist nichts geschehen. Und ich habe dann gewartet ein bisschen, habe gedacht, was ist jetzt passiert? Und ob sie wieder auftaucht? Sie ist nicht aufgetaucht. Und dann bin ich dann, ich saß ganz vorne vor und habe die Kanzel hochgeschaut und da kniete sie. Ich habe dann leise gefragt, was ist denn? Und dann hat sie gesagt, ich habe so Angst vor den Leuten. So ist das manchmal. Das steckt man nicht einfach so weg. Das ist auch eine Last, die auf einem liegt, schon vom ganz Äußeren her. Wisst ihr, das sind für den, der die Leitung und die Predigt und die Kasualien in einer Gemeinde hat, das sind schwierige Stunden, wenn zum Beispiel eine Beerdigung ist. Das kann man ja nicht einfach so mit links machen. Es ist ganz arg wichtig, dass wir zwiefacher Ehre werthalten an den anderen, gerade an ihn jetzt denken. Mir hilft das so viel, wenn ich weiß und mir das auch, liebe Geschwister, sagen, ich bete heute besonders für dich. Geld ist eine schwere Beerdigung, was du jetzt vor dir hast. Ich bete besonders für dich. Und glaub mir, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn da die Beerdigungsgemeinde vor einem sitzt und man sieht die und die und die und die Gesichter, die sonst in der Gemeinde eng mit einem zusammenleben und weiß, die sitzen jetzt da und beten. Und das ist bitterschwer. Wenn man dann ein Lied ansagt bei einer Beerdigung und es tröpfelt nur. Oder wenn man sagt, wir beten jetzt das Vater unser und außer meiner Stimme sagen noch einige ganz saghaft etwas mit. Das ist bitterschwer. Die Fürbitte ist eines der wesentlichen Elemente. Brüder und Schwestern, nehmen das nie bei denen, die die Leitung, die Wortverkündigung, die Lehre haben, nehmen das nie selbstverständlich, sondern tragt sie wirklich an der Stelle mit, auch zum Beispiel im Fürdank. Dass ich ruhig ihm auch einmal sagen kann, das hat mir jetzt wirklich gut getan und geholfen, ich bedanke mich. Das tut auch gut, das ist wertgehalten. Die Fürbitte unter Fürdank. Damit man diese Last, die er, die sie trägt, dass man sie mitträgt. Das kann auch ganz praktisch sein. Ich erinnere mich noch, wir hatten in Holzgerlingen einen großen Garten ums Pfarrhaus und die hatten sehr gut gemeint und hatten viele, viele Rosen hineingepflanzt da am Rand. Und ich liebe Rosen. Und dann war es Herbst geworden und die hatten wunderbar geblüht. Und jetzt hat mir jemand gesagt, ja, die Rosen, die muss man schneiden. So habe ich gedacht, also jetzt muss ich Rosen schneiden. Und habe mich auch erkundigt, da muss man 3 Augen stehen lassen. Jetzt habe ich erst mal untersucht, was ein Auge ist. Also da, wo der Trieb rauskommt. Und dann stand ich mit meiner Schere da vor den Rosenbüschen und habe gedacht, ja, so viel kannst du ja nicht wegschneiden. Und war also ganz unschlüssig. Und dann kam ein liebes Gemeindeglied vorbei und hat das gesehen. Dann hat er gesagt, oh, Herr Pfarrer, geben Sie mir die Schere. Machen Sie Predigt, ich mache Ihre Rose. das hat mir unendlich geholfen und hat nicht nur dieses Mal gemacht, er hat jedes Jahr gekommen, hat gesagt, jetzt ist wieder Zeit für Chair. Das ist eine große Hilfe, wenn man so mitleben kann und mitgetragen wird. Das ist überhaupt ein Prüffall, das Verhältnis zu denen, die das Leiten, das Sagen haben. Das ist ja auch im normalen Leben oft eine ganz schwierige Sache. Wie verhalte ich mich gegenüber meinem Vorgesetzten? Unterwürfigkeit, Angst, Heuchelei, hier der Wurzelboden der Freude. Ich freue mich an dir. Und dann kommt es zu solchem Mittragen. Er, der das Wort sagt, der die Lehre in der Gemeinde hat, der hat keine eigene Autorität aus sich selber. Das muss man auch einmal deutlich sagen. Er lehrt zwar, er legt die Schrift aus, aber die Gemeinde hat die Prüfpflicht. Prüfet alles. Das gilt für jede Predigt, für jede Wortverkündigung. Und es ist für den, der dieses Amt, diesen Dienst hat, sehr wichtig, dass ich dann auch einmal sage, aber ich habe das bis jetzt so verstanden. Ich habe diese und jene Frage. Ich sehe das nicht so, dass man hier ins Gespräch kommt. Wir sind nicht wie in der Schule, wo man alles schlucken muss und einfach annimmt, der Herr Lehrer hat es gesagt, sondern die Gemeinde hat die größere Autorität. Sie hat eine Prüfpflicht. Und dann wird der Paulus ganz praktisch. Es geht jetzt auch um das, wie der seinen dies ihren Lebensunterhalt verdienen. Den anderen Wert halten, ihm auch ermöglichen, dass er leben kann. Zwar jetzt ganz praktisch, dass er ein Gehalt hat. Ich empfinde das als unwahrscheinliche Bevorzugung, dass ich sogar dafür bezahlt werde, dass ich die Bibel lese und auslege. Das ist eine ungeheure Bevorzugung. Paulus nimmt ein viel nüchterneres Bild. Man soll dem Ochsen, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Das ist schon eine seltsame Charakterisierung für den Pfarrer. Beziehungsweise den Gemeindeleiter, der Ochse. Aber das ist schon, das ist alttestamentlich, biblisch, ist der Ochse das Zug, Tier, das Lasttier, das Opfertier. Das hat eine ganz besondere Würde. Und ich habe jetzt zum ersten Mal so ganz direkt in Indien das gesehen, wie der Ochse auch eingesetzt wird. Da ist so eine, wie eine Ölmühle. Das ist ein Balken, und dann läuft der Ochse im Kreis und dort in den Stein in der Mitte schüttet man die Nüsse, Erdnüsse oder was es da gerade sind, nach. Und dann ist so ein, wie sagt man da, Bolzen und der dreht sich und der Ochse, der läuft ständig im Kreis. Man hat ihm die Augen verbunden, sonst wird er irre, wird er schwindelig. Da habe ich dran denken müssen, ich bin da gestanden und habe mir das angeschaut. Und es wird dieses Wort vor Augen gestellt. Man soll dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Dem waren aber die Augen verbunden. Und dann habe ich an eine Begebenheit gedacht. Der Michael, der war vielleicht 5 oder 6 und dann hat er gesagt, er will auch mit am Heiligabend in den Gottesdienst. Und er hat dann vorher sogar gefragt, Papa, über was predigst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, Michael, ich predige drüber, dass der Herr Jesus geboren ist, dort im Stall in der Krippe. Dann hat er ein Weilchen überlegt und dann hat er mich angeschaut, ganz mitleidig, und hat gesagt, Papa, du tust mir leid, du musst immer das Gleiche sagen. Das ist so. Paulus schreibt sogar in Philipper 3, dass ich immer wieder das Gleiche schreibe, sage, verdrießt mich nicht. Wir haben einen Kern der Botschaft zu sagen. Wisst ihr, wie man verhindern kann, dass das abgedroschen wird? Wenn ich in dieser lebendigen Beziehung bleibe, es wird nie eine Frau zu ihrem Mann sagen, wenn sie jetzt schon 30 Jahre verheiratet sind und er begrüßt sie am Morgen und sagt, du, ich liebe dich. Dann wird sie nicht sagen, jetzt hör doch aber auf. Jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet, wie oft hast du mir das schon gesagt? Sondern sie wird das wie zum ersten Mal hören, weil da diese lebendige Gemeinschaft mit dem anderen zum Ausdruck kommt. Das ist unser Grund, aus dem unsere Predigt, unser Zeugnis, unser Miteinander quellfrisch bleibt, wenn wir in dieser Liebesbeziehung mit Jesus bleiben. Diese neuen Werke an dieser Entscheidungsstelle, wie gehen wir miteinander um in der Gemeinde? Sind wir in dieser Liebe? Und an dieser exemplarischen Stelle, wie gehen wir miteinander mit denen um, die eine besondere Dienstverantwortung haben? Da entscheidet sich sehr viel. Dieses Füreinander-Sorgen, da bieten wir ein anderes Bild als Christen, als sonst es in der Welt üblich ist. Füreinander sorgen, jetzt zweitens, voreinander sagen. Das kommt ja ganz direkt gegen einen Ältesten, nimmt keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen, die da sündigen, die weise zurecht. Ganz nüchtern, auch Leiter versagen. Auch Leiter versagen. Die Bibel verschweigt das nicht. Gerade die großen Gestalten des Glaubens. Wo hat denn Abraham versagt? Wo? Beim Ismael. Dass er der Verheißung Gottes nicht traut, sondern er nimmt das selber in die Hand und zeugt mit der Magd einen Sohn. Ein Versagen des Abraham, das über die Jahrtausende hinweg Folgen hat, bis heute. Ismael und Israel, Araber und Juden. Wo hat ein Jakob versagt? Was wisst ihr? Er hat seinen Vater betrogen, er hat es ausgenützt, dass der keine Brille gehabt hat. Isaac war blind, fast blind, und er hat ihn betrogen auf Rat seiner Mutter. Hat ein Jakob tief versagt. Wo hat ein Mose versagt? Vorher schon, würde ich sagen, als er die Faust nimmt. Als er es in die eigene Hand nimmt und den ägyptischen Aufseher mit einem Schlag erledigt. Leute, der Moses muss ein Bär von einem Mann gewesen sein. Probiert es lieber nicht aus. Mit einem einzigen Schlag. Er hat noch einmal versagt, an entscheidender Stelle, als er sich erbittern ließ. Als er zornig wurde gegen Israel, obwohl der Herr ihm eine Liebesweisung gegeben hatte. Gott ist nicht zornig geworden, als Israel dort so sauer war, weil kein Wasser da war. Gott hat sich erbarmt, aber der Mose ist sauer geworden. Wo hat ein David versagt? Müssen wir nicht lang forschen, gell? Mit der Bathseba. Wo hat ein Petrus versagt? Vor der Magd, als er den Herrn verleugnet hat. Wo hat ein Paulus versagt? Hat er auch versagt? Was denkt ihr? V- vorher schon, ja, als er die Gemeinde verfolgte, aber als er Zeuge Jesu war, Apostel. Was war mit dem Silas, was meinst du? Das war der Johannes Markus, ja. Der Paulus war ein Hitzkopf. Er hat mit dem Barnabas zusammen so viel für Jesus tun können. Und der Johannes Markus hat umgedreht. Und jetzt sagt der Barnabas, wir geben ihm eine zweite Chance. Und Paulus sagt, nee, kommt absolut nicht in Frage. Und er ist so in Streit gekommen, dass er nicht einmal mit dem Barnabas mehr konnte. Sie haben sich getrennt. Später hat er den Johannes Markus dann wieder doch aufgenommen. Und er ist ihm ein bewährter, sehr bewährter Mitarbeiter geworden. Gibt es eine kleine Geschichte dazu. Wir hatten so die Abmachung, meine Frau und ich, als die Kinder geboren wurden, wenn es ein Sohn ist, darf ich den Namen geben. Sie stimmt natürlich, muss zustimmen. Wenn es eine Tochter ist, macht sie es. Ich war dreimal dran. Und jetzt war der zweite der geboren und sie haben überlegt und dann habe ich gesagt, der soll Markus heißen. Und am nächsten Tag war ich eingeladen im Haus in der Gemeinde bei Leuten und die haben gefragt, ja, wie heißt ihr Sohn? Und ich habe gesagt, ganz stolz, der heißt Markus. Ja, hat der Hausvater die Stirn gekräuselt, das ist kein so ein christlicher Name. Das heißt nämlich ganz wörtlich, der hatte das nachgeschaut, dem Kriegsgott Maskeweiht. Hat mich getroffen, habe ich schnell meiner Frau angerufen im Krankenhaus und habe gesagt, du lass den Namen noch nicht eintragen, ich muss mir das noch mal überlegen. Ich will keinen Sohn, der dem Kriegsgott Maskeweiht ist. Ich habe es nach Mephigilsen Markus gedacht. Und dann kam am Nachmittag der Leiter der Hanschen Gemeinschaft zum Kindbettbesuch bei mir. Den hat er immer bei mir gemacht. Und hat sich auch so erkundigt und dann hat er gefragt, ja, wie heißt denn jetzt Ihr Sohn? Und dann sag ich, so verlegen, ja, eigentlich wollte ich ihn Markus nennen, aber, und er ging Strahlen über sein Gesicht und hat gesagt, das ist ein herrlicher Name. Das heißt, er ist mir nützlich zum Dienst. So steht's nämlich. Das schreibt der Paulus über den Markus. Er ist mir nützlich zum Dienst. Habe ich schnell meiner Frau angerufen, als er weg war und habe gesagt, Wildrud, lass eintragen, der soll Markus heißen. Er ist uns nützlich, ist dem Herrn nützlich zum Dienst. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach, wie der Paulus versagt hat. Es gibt nur einen unter den biblischen Menschen, ich sage jetzt bewusst Menschen, der hat nicht versagt. Wer war das? Das ist ein ganz großes Wort. Er ward versucht wie wir, doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Nur einer. Aber auch und gerade durch die ganze Bibel und durch die ganze Geschichte der Kirche und durch unser persönliches Erleben, da zieht sich immer wieder das, auch Leiterversagen. Ich sage es mal aus einem ganz schlichten Grund, damit wir uns nicht an Menschen binden. Das ist etwas Wichtiges, damit wir uns nicht an Menschen binden. Der Herr Jesus sagt einmal ein ganz erschreckendes Wort zu seinen Jüngern. Wenn ihr alles getan habt, dann sprecht, wir sind unnütze Nächte. Das heißt nicht, es taugt alles nichts, sondern das heißt, er braucht uns eigentlich nicht. Er braucht uns eigentlich nicht. Es ist eine ganz große Gnade, dass der Herr Jesus Christus uns gebraucht, trotz und in unserem Versagen. Unnütze Knechte. Er braucht uns nicht. Und deshalb ist es eine der schönsten Stellen, wie man mit dem Versagen von Führenden, von Leitenden in der Gemeinde umgeht, Johannes 21. Was geschieht dort? Jesus mit Petrus. Eigentlich müssten wir jetzt eine harte Aussprache erwarten. Dass Jesus den Petrus vorlädt, er nimmt ihn beiseite und dem mögen die Knie geschlackelt haben, als Jesus sagt, wir gehen mal ein wenig abseits. Und jetzt kommt die Abrechnung und er hält ihm das vor und er nimmt ihn in die Mangel. Kein Ton davon, sondern was macht Jesus? Er fragt ihn nach dem Wurzelboden. Petrus, hast du mich lieb? Er fragt nach dem Wurzelboden. Dieses Versagen, diese Sünde, dass Petrus den Herrn dreimal verleugnet hat und sich losgesagt hat von ihm. Aber der Wurzelboden ist geblieben. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Merkt ihr, und wenn ich, wie heißt es, müssen wir geschwind noch lesen, 1. Korinther 13. Wie heißt es? Und wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wär's ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte, wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, es wäre nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, es wäre nichts nütze. Merkt ihr, auf was ankommt? Diese guten Werke, den Wurzelboden, die Liebe ist das erste unverzichtbare Werk, das in uns aufgepflügt wird. Jetzt machen wir eine Pause. Paulus redet bewusst von denen, die in der Gemeinde das Predigtamt und das Lehramt haben. Dieses Amt haben wir aber auch in der Kleinstgemeinde. Die Hausgemeinde, die Familie, ist biblisch gesehen auch Gemeinde. Der Hausvater ist der, der die Aufgabe hat, im Wort und in der Lehre die Hausgemeinde zu unterrichten. Das, was hier also von den Ältesten gesagt ist, gilt auch und ist zu bewähren in der Familie. In der Familie. Und das ist nun zuerst, man muss das so sagen, zuerst an die Männer gerichtet, an die Familienväter. Das ist ihr Auftrag. In der Familie priesterlich im Dienst am Wort und in der Lehre zu sein. Vieles von dem, was in unserer Gesellschaft heute zerbricht und zerbrochen ist, fast unheilbar, liegt an dieser Stelle, dass wir in den Familien das ganz wenig mehr haben. Dass Väter ihren Dienst, ihre Berufung als Vorsteher, als Leiter der Familie, gerade in geistlichen Fragen wahrnehmen. Mütter, die geben den Rahmen, die sind mit die, die am engsten bei den Kindern sind, und das ist gut so. Aber die Väter haben die Aufgabe der geistlichen Prägung in besonderer Weise. Und es gilt ein zweites uns jetzt als Eltern. Es ist ja heute so in den letzten Jahren so in Mode gekommen, diese Selbsterfahrungen und Rückerfahrungen und alles, was damit zusammenhängt, dass man viel auf die Eltern schiebt. Das ist auch oft so. Wenn wir heute hineinschauen in Familien, ich kann nur manchmal denken, was soll aus diesen Kindern einmal werden? Was soll aus ihnen werden? wenn sie solche Familienverhältnisse, eigentlich Unverhältnisse erfahren. Aber für uns, die wir uns mühen, ich sage mal das so direkt, was wir aus wirklicher Liebe zu unseren Kindern getan haben und tun, das kann nicht schaden. Das kann nicht schaden. Da musst du dir keinen Kopf mehr drüber machen. Auch wenn es manchmal sicher falsch war, was ich da gemacht habe, aber was ich aus wirklicher, echter Liebe, um ein Kind wirklich anzunehmen, zu begleiten, mit ihm zu sein, was ich da tue, das kann nicht schaden. Es steht uns Eltern gut an und das gehört zu diesem Miteinander in der Familie, auch zu dieser Liebe, die wir einüben zueinander, die mehr ist als natürliche Liebe. Wir können uns auch entschuldigen als Eltern. Wir können uns auch entschuldigen. Und einmal sagen, du entschuldige, da ist mir wirklich der Gaul durchgegangen. Das war jetzt nicht recht. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, ich bin sowieso ein vergesslicher Mensch, ich habe die Gnade des Vergessens in vielen Bereichen, aber das ist mir geblieben, ein, zwei Situationen, wo mein Vater, der ein strenger, ein harter Mann war, wo er sich bei mir entschuldigt hat. Habe ich nie vergessen. Das hat mir wohl von allem am tiefsten Eindruck gemacht. Am tiefsten Eindruck. Die Liebe kann sich entschuldigen, die kann zugeben, du, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber merkt euch, klammert euch an diesen Satz. Gerade wenn man älter wird, kommen so viele Rückerinnerungen und der Satan versucht uns einzuflüstern, da bist du schuld, da hast du versagt, sonst wäre dein Sohn jetzt nicht so. Und was da alles für Versuchungen kommen, er ist ungeheuer listig und nützt das alles aus. Was ich aus wirklicher Liebe, und mehr kann man einem Kind nicht geben, aus wirklicher Liebe herausgetan habe, das schadet nicht. Sondern es wird sich immer positiv auswirken. Das Schlimmste, was einem Kind geschehen kann, ist, dass es nie wirkliche Liebe erfährt. Ich erinnere mich, als wir damals mit dem Bus, mit unserem eigenen kleinen Bus nach Indien gefahren sind. Unterwegs haben wir zwei Anhalter mitgenommen, zwei junge Engländer. An der türkischen Grenze, sie wollten eigentlich nur mit über die Grenze, weil sie so wild aussahen und die haben gesagt, die sagen gleich, ihr habt Drogen dabei und alles. Wir haben es dann uns getraut, die mitzunehmen. Sie sind dann bis Pakistan mitgefahren und da hat einer dieser jungen Engländer, hat sich aufgeschlossen und hat erzählt, seine Eltern, sein Vater ist Chefpilot bei der British Airways gewesen, seine Mutter Professorin an der Uni. Und er hat gesagt, als sie mir die neueste Stereoanlage ins Zimmer gestellt haben, da bin ich abgehauen. Ich habe von meinen Eltern kaum irgendwelche Nähe oder Zuwendung erfahren. Ich habe aber alles gekriegt, was man überhaupt kriegen kann. Und jetzt bin ich abgehauen. Einem Kind Liebe zu geben, es anzunehmen, es mitzutragen. Das sind die entscheidenden Prägungen für ein Leben. Allerdings auch, und das möchte ich genauso deutlich sagen, in die Debatte hinein, die heute immer mehr hochkommt, ich kann nicht alles von mir wegschieben, sondern ab irgendeinem Augenblick bin ich für mein Leben selber verantwortlich. Und dann muss ich auch sagen können, ja, ich habe aus meiner Kindheit, aus diesem oder jenem Grund, ich habe diese Defizite in meiner Persönlichkeit. Da muss ich auch ja dazu sagen. Das ist so. Und ich will mich auf den Weg machen und das ein Stück weit ausgleichen. Das ist die fieseste Methode und so macht man wirklich ältere Leute, die Eltern kaputt, wenn ich es ihnen immer wieder vorwerfe. Die ist nicht christlich, die ist nicht biblisch, die ist auch nicht menschlich. Wir Schwaben, wir sind ja da ganz direkt. Wenn einer mit 70 mit dem Kopf wackelt, ist nicht mit Hebamme schuld. Voreinander sagen, es gibt Grund zur Klage. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an. Es gibt, das ist schon viel wert, wenn das Versagen gerade eines, der im Blickpunkt steht, wenn das nüchtern benannt wird. Das zeigt eine große Reife in einer Gemeinde. Das zeigt auch den Wurzelboden der Liebe. Dass ich das nicht einfach durchgehen lasse, die Augen verschließe, nichts dazu sage. Wenn es dann heißt, ohne zwei oder drei Zeugen, wisst ihr, was dahinter steht? Die Verheißung Jesu, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da liegt eine Vollmacht drin. Da liegt eine Vollmacht drin. Dahinter steht auch Matthäus 18, was geschieht, wenn in der Gemeinde offenkundige Sünde da ist? Und zwar gerade auch von solchen, die Verantwortung tragen. Nicht hintenherum. Sie unverzichtbare Regel. Sie unverzichtbare Regel. So schwer es uns auch fällt, dass man das offen in der Gemeinde zunächst gegenüber dem anderen anspricht. Den weise zu Recht, das ist ein juristisches Wort und heißt nach sorgfältiger Prüfung feststellen, ohne Ansehen der Person. Dass die anderen, sagt Paulus, sich fürchten, das heißt, dass sie die Sünde fliehen. Die Liebe, das ist keine Streichelliebe. Sondern die Liebe, das ist etwas, wo man einander ermahnen kann. Wo man einander zurechthelfen kann. Die Liebe, die redet immer mit dem anderen Gesicht zu Gesicht. Gerade auch, wo es schwierig ist. Gerade auch, wo es schwierig ist. Wie gehen wir miteinander um, wo der andere schuldig wird? Wir sollten uns ganz schlicht an Jesus erinnern. Er stellt diese drei Schritte vor. Rede zunächst mit ihm unter vier Augen. Das ist schon schwer genug, gell? Und viele sagen ja, wie soll ich dem beim anderen etwas sagen? Ich habe ja selber meine Fehler. Natürlich habe ich meine Fehler. Aber das schließt nicht aus, dass ich ihm den Liebesdienst tun soll, dass ich ihn auf das anspreche, was Sünde ist und was herauskommt, was sichtbar ist. Jesus nennt den zweiten Schritt, hört er nicht, dann nimm noch einen oder zwei mit dir. Und dann rede nochmal mit ihm. Will er dann nicht hören, dann vor der ganzen Gemeinde. Wo geschieht das heute noch? Wo geschieht das heute noch? Der dritte Schritt ist nicht möglich, wenn der erste und zweite nicht gewesen ist. Ist nicht möglich. Es müssen diese drei Schritte hintereinander kommen, dass ich den anderen persönlich anrede. Ich merke das an mir selber immer wieder, wie schwierig das ist. Einem anderen klar zu sagen, du, wie du dich vorher verhalten hast in dieser Besprechung, das war vor Gott und Menschen nicht recht. Da braucht es den Mut der Liebe. Da braucht es den Mut der Liebe. Wisst ihr, den Mut, den wir haben, wenn unser Kind, wenn es noch ganz klein ist, auf dem Boden rumrutscht und da mit seinem Bleistift oder Messerchen anfängt, in der Steckdose zu bohren. Da habe ich auch den Mut. und zieh's weg und gebe ihm sogar einen Klaps hinten drauf, dass er's ja behält und sagt, du, das kann ungeheuer gefährlich für dich sein. Da kannst du wirklich einen Stromschlag kriegen, dass ich dann als Vater beziehungsweise wir als Eltern verpflichtet sind, eine Kindersicherung reinzumachen. Das steht auf meinem Blatt. Aber da habe ich doch den Mut. Und so sollen wir zueinander auch den Mut haben. Der andere verspielt seine Rettung, wenn wir ihn nicht warnen. Er kann sein Heil verlieren, wenn wir ihn nicht warnen. Das steht dahinter. Lass uns den Mut wieder gewinnen, dass wir Sünde deutlich benennen. Auch gegenüber unseren Kindern. Ihr wisst ja, was das für heiße Probleme heute gibt in den Familien. Und da ist eben nun so, der Sohn sagt, ja, ich habe dieses Mädchen kennengelernt und wir ziehen zusammen. Wir wollen mal ausprobieren, dass du als Vater, dass ihr als Mutter, dass ihr den Mut habt zu sagen, Junge, das kann von der Bibel her nicht recht sein. Kann nicht recht sein. Da ist ein anderer Weg vorgeschlagen. Wenn du wirklich Erfüllung finden willst in einer lebenslangen Beziehung mit einem anderen Menschen, dann mach's nicht so. Dass wir den Mut haben, obwohl das völlig wider den Zeitgeist ist, als Christen hier klar zu bleiben, das auszusprechen. Ich weiß, wie schwer das ist. Oft lassen sich die Kinder nichts sagen und wir sind dann nachher im Dilemma. Ja, was machen wir jetzt, wenn er ist zusammengezogen mit seiner Freundin und jetzt kommen sie eben an meinem Geburtstag oder an Weihnachten zu Besuch. Wie soll ich mich denn verhalten? Es gilt wohl, dass wenn ich an ihm so klar gesagt habe, ich billige das nicht, dann muss ich nicht noch alle Bande durchschneiden, sondern sie wissen ja um meinen Standpunkt. Sie wissen drum. Ich muss ihnen es auch nicht dauernd vor den Mund halten. Und jedes Mal, wenn sie kommen, sagen, aber, das will ich auch noch sagen, ist nicht recht. Sie wissen meinen Standpunkt und ich gehe aber weiter mit werbender Liebe mit ihnen um. Das sind schwierige Gratwanderungen, sehr schwierige. Aber dass wir diesen Mut der Liebe gewinnen. Liebe deckt nie zu. Sondern Liebe ist offen mit dem anderen. Das gehört zum Beispiel, wisst ihr, wenn in einer Ehe, dass da Liebe wachsen kann, da gehört der Mut zur Ehrlichkeit dazu zum anderen. Dass ich das tatsächlich auch einmal ausspreche und sage, wir geschirren ganz arg gut miteinander, aber das stört mich an dir. Wenn ich das ausspreche, dann hat der andere immer noch die Gelegenheit zu sagen, ja, aber das ist mir jetzt ganz neu, das habe ich noch nie so empfunden. Aber dass wir mit dem Mut der Ehrlichkeit, dann kann was wachsen. Erst dann erfahre ich, was den anderen bewegt. Erst dann. Die Liebe lebt aus diesem Wurzelboden und das ist eingesenkter Güte und der Sanftmut, dass ich niemand begünstige, sagt der Apostel. Schweigen, um den anderen zu decken. Dass ich mich nicht abhängig mache von anderen. Und dann kommt noch eine ganz einfache Anweisung. Lege niemand die Hände zu früh auf. So kann man auch Menschen, denen man zu schnell Verantwortung gibt, zum Versagen, zur Sünde direkt verführen. Gerade in der Gemeinde reifen lassen. Schaut euch mal die Geschichte derer an, die Gott in besonderer Weise gebraucht hat. Wie lange hat der Mose Reifezeit bekommen? 40 Jahre. Wie lange hat Jesus Reifezeit bekommen? 30 Jahre. Wenn man das anschaut, ein David, 14 Jahre lang ein gejagter Flüchtling. Und da hat er diese Lektion dann gelernt, die tiefe Lektion der Demut. Wie sollte ich den Gesalbten Gottes, wie sollte ich's in die Hand nehmen, dass wir einander Zeit zur Reife geben? Welche Nüchternheit! Aber immer wieder auf diesen Boden hinweisen, alles, was aus der Liebe zueinander wächst, das hat Dauer. Und jetzt ein letztes noch, dieser ganz lapidare Einschub hier. Trink nicht nur mehr Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen, schreibt der Paulus an seinen Timotheus, und weil du oft krank bist. Ich möchte jetzt nicht zu viel hineinlegen, aber welche Nüchternheit. Er schreibt ihm nicht, Timotheus, prüfe dein Glaubensleben. Wenn du recht glauben würdest, wäre dein Magen exzellent. Merkt ihr, was das für Weiterungen hat? Timotheus, sein Name heißt einer, der Gott ehrt, der Hauptmitarbeiter des Paulus, der Leiter der lebendigen, vorbildlichen kleinasiatischen Gemeinden. Und in seiner Lebensführung, er ist brauchbar, trotz und in viel körperlicher Schwachheit. Dass wir das einfach mal wieder zur Kenntnis nehmen. Es ist kein Zeichen mangelnden Glaubens, wenn ein Mensch krank ist. Es ist kein Zeichen mangelnden Geistes, wenn ein Mensch angefochten ist, seelisch immer wieder belastet. Ist kein Zeichen des Mangels, sondern es ist im Gegenteil oft ein Mittel, ein Weg, mit dem der Herr vertieft. Da irren die Charismatiker, die sogenannten, wenn sie das so in den Vordergrund stellen. Es gilt der Satz, Gott will keine Krankheit. Der ist biblisch hundertprozentig richtig. Aber erfüllt ist dieser Satz im Gottesreich. Wir müssen, so sagt der Apostel an anderer Stelle, durch viel Leiden, durch viel Schweres ins Reich Gottes gehen. Und da gehören äußere Schwierigkeiten, leibliche und seelische Belastungen ausdrücklich dazu. So sagt der Herr zur Gemeinde in Philadelphia, das ist mir ein ganz wichtiges Wort geworden. Du hast eine kleine Kraft. Wer lässt sich das als Christ schon gern sagen? Du hast eine kleine Kraft. Und jetzt nennt der Herr Jesus zwei Haltepunkte in dieser kleinen Kraft. Aber du hast mein Wort gehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Das heißt, du klammerst dich fest an meinem Wort und du gibst den Glauben, das Vertrauen zu mir nicht auf. Das ist auch mit der kleinsten Kraft noch möglich. Selbst dann, wenn ich sage, Herr Jesus, ich weiß nicht einmal mehr, ob es dich gibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ohne dich zu leben. Das ist eine ganz kleine Kraft. Herr, ich habe so viele Fragen, mir wird so vieles fraglich, ich weiß nicht, was soll das in meinem Leben? Warum gewinne ich hier nicht wieder Stärke und Weide? Aber eines will ich, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Am Wort festklammern und Jesus nicht loslassen. Die Gemeinde Jesu Christi, Brüder und Schwestern, lasst uns das noch einmal ganz deutlich hören. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Ort der Schwachen. Wo gibt es denn sonst einen Ort auf dieser Welt? Kommet her zu mir alle, die ihr große Glaubensbekenner seid, die ihr vor Gesundheit strutzt, weil ihr so glaubt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch, es hört genau zu, ich will euch sieghaft gesund machen. Wisst ihr, was da steht? Ich will euch erquicken. Ganz wörtlich im Griechischen, Anapausa, ich will euch Pause machen lassen. Der Herr Jesus verspricht nicht, dass er das alles wegnimmt. Verspricht er absolut nicht, aber er will mir immer wieder Zeit zum Schnaufen geben. So wie wir bei einer Bergbesteigung, da sitzen wir immer wieder hin, wenn man so älter wird und holt wieder Atem und dann die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen. Der Herr Jesus hat eine ganz große Liebe, eine ganz enge Nähe zu den Müden, zu den Schwachen, zu den Beladenen, zu denen, die sagen, ich kann nicht mehr. Zu denen, die sagen, ich verstehe nicht, warum das so ist in meinem Leben. Ich bringe das nicht auf die Reihe. Zu denen, die sagen, ich sehe eigentlich keine Schritte mehr. Zu denen, die sagen, ich würde gern wieder so kräftig sein. Und ich bin's doch nicht. Da hat der Herr Jesus eine besondere Nähe und Liebe. Ich will euch erquicken. Das schließt nicht aus der Gemeinde, sondern das ist der besondere Ort der Schwachen. Die besondere Nähe Jesu, da darfst du dich dran klammern. Da darfst du dich dran klammern. Was ausschließt, ist Sünde ohne Buße. Schlusssatz, das letzte Urteil, das spricht unser Herr über unser Leben. Aber wir sind eingeladen, in der Deutlichkeit der Liebe zu reden. Die guten Werke, das ist alles, was aus dem Boden dieser Liebe, und wir haben diese Frucht, die Entfaltung der Liebe genannt, lest noch einmal nach für euch, schaut noch einmal nach, was da gesagt ist. Die Frucht des Geistes ist, sagen wir es noch mal, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freude, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Enthaltsamkeit. Das sind diese Früchte, das ist der Wurzelboden. Nicht zuerst, was ich fertig bringe und was ich tue, sondern was aus dem, was da aufgepflügt ist in mir, was der Geist Gottes hineinsät und was ich dann wachsen lasse. Herr Jesus, darüber beten wir dich an. Du hast das vorgelebt. Das wird um Satz berichtet, den Evangelien in der Bibel, wie du Liebe gelebt hast, wie du auch in dieser Deutlichkeit der Liebe deinen Jüngern immer wieder entgegengetreten bist. Ihr Kleingläubigen, hast du gesagt. Aber hast sie nicht weggeschickt, sondern den Sturm und das Meer gestillt. Deine Liebe. Wir bitten dich. Und jetzt sage ich das so vor dir und wir miteinander. Wir bitten dich um die ganze Geistesfülle. Und die ganze Geistesfülle ist die Frucht der Liebe, ohne die alles andere nichts ist. Wirke da an uns, dass dein Geist uns anzündet, tätig macht, das ausformt und wachsen lässt, diese Liebe. Amen.